Ging es euch vielleicht auch schon mal so? Ihr wart traurig, nachhaltig, verzweifelt oder ihr hattet das Gefühl, dauerhaft die Kontrolle über bestimmte Aspekte eures Lebens verloren zu haben? Medizinisch ergibt sich aus so einer Situation ja dann oft die Frage, ob eine Psychotherapie die richtige Lösung sein kann. Aber viele Menschen zögern an dieser Stelle. Ständige Bauchschmerzen oder nur dezentes Muskelzucken bringt einem schnell zum nächsten Arzt und man erzählt ja auch gerne anderen davon. Sowas geht ja eigentlich als völlig normaler Smalltalk durch. Bei psychischen Beschwerden besteht aber oft eine größere Hemmschwelle und man erzählt anderen Menschen nicht so schnell davon, dass man darüber nachdenkt, sich in psychotherapeutische oder psychiatrische Behandlung zu begeben. Es ist also kompliziert. Mein heutiger Gast ist Psychiater und außerdem Theologe und Kabarettist. Ich spreche mit ihm über die Rolle der Psychiatrie in Bezug auf die Gesellschaft und den einzelnen Menschen.
Das Problem ist heute, dass vielfach soziale Kontexte auseinanderfallen. Das Dorf funktioniert nicht mehr, die Großfamilie funktioniert nicht mehr. Und wenn die Leute in die Krise kommen, dann gehen sie zum Psychotherapeuten in der Annahme, Psychotherapeuten hätten Lebenserfahrung. Das haben die aber gar nicht. Ja? Die haben gar keine Lebenserfahrung. Wir können sehr gut Krankheiten behandeln, aber wo sollen wir denn Lebenserfahrung her haben? Wir sitzen jahrzehntelang hier in kleinen Räumen und sprechen mit gestörten Leuten, haben doch keine Lebenserfahrung. Ja? Das heißt, wenn sie wirklich eine Lebenskrise haben, dann gehen sie doch lieber zum alten Mütterchen in der Eifel, das meine ich gar nicht von oben herab, die gar kein Abi hat. Ja? Aber die schon mal, der schon mal ein Kind gestorben ist, der Mann fremdgegangen ist und die damit gelebt hat. Ja, die was erlebt haben. Ja, ja. Und wie ist die damit klargekommen? Das ist viel hilfreicher. Oder eine gute Freundin. Und dann nicht Psychotherapeuten. Aber die Leute haben den Eindruck, wenn eine Frau plötzlich von ihrem Mann verlassen worden ist, dann ist das schlimmer als eine schwere Depression. Aber das ist überhaupt nicht krank.
Die Elementarfragen heute mit Dr. Manfred Lütz. Herzlich willkommen. Ich bin Nicolas Semak. Für das Gespräch mit Dr. Lütz bin ich nach Köln gefahren und habe den leitenden Arzt des psychiatrischen Alexianerkrankenhauses an seinem primären Arbeitsplatz besucht. 2009 veröffentlichte er sein Buch Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen, in dem er auf satirische Art und Weise eine Einführung in die Seelenkunde bietet und pathologische Phänomene wie Depression, Angststörung, Suchterkrankung, Demenz und deren Behandlungsweisen beschreibt. Zuallererst hat mich interessiert, ob er selbst vielleicht schon mal in einer Lebenssituation war, in der er psychotherapeutische bzw. psychiatrische Behandlung für sich selbst in Erwägung gezogen hat.
Nee, und wenn, würde ich nicht sagen.
Warum?
Weil ich finde, dass eine gewisse Intimität nicht in die Öffentlichkeit gehört. Ich finde es eine Unart, von Journalisten zum Beispiel Leute Intimes zu fragen, weil das natürlich wahnsinnig interessant offensichtlich ist.
Ja.
Diese Leute dann mit dazu zu bringen, sich zu exhibitionieren, und Leute, die nicht so viel Erfahrung mit Medien haben, tun das dann auch und leiden dann später drunter, weil sie den Eindruck haben, sie haben sich da irgendwie entblößt. Also ich finde, professioneller Umgang mit Medien ist, schon in der Öffentlichkeit Rede und Antwort zu stehen, das finde ich auch, das muss man auch, ja. Und als Psychiater und Theologe tue ich das auch. Aber ich finde, mein höchst persönlicher Bereich geht niemandem was an. Und ich finde, die Leute, die lauthals im Bus ihre persönlichsten Sachen erzählen, gehören nicht zu den gesünderen Mitmenschen.
Ich wollte jetzt auch nicht nochmal ins Detail gehen. Mir ging es eher um so einen Aspekt, den ich immer beobachte, dass Menschen, oder das in, also zumindest nach meiner Wahrnehmung, viele Menschen schon frei darüber erzählen, wenn es ihnen irgendwie schlecht geht, wenn ihnen der Arm weh tut oder wenn sie irgendein körperliches Gebrechen haben und zum Arzt gehen. Aber bei psychologischen Problemen so eine komische Berührungsangst haben, also zu sagen, also vielleicht auch Sorge haben, zum Psychologen zu gehen oder das Einsehen oder ja einzusehen, dass sie dahin müssen vielleicht oder dass das angebracht wäre. Und deswegen habe ich nur gefragt, weil das ja vielleicht aus Ihrer Sicht sozusagen was völlig Normales sein könnte, ja, das zu tun.
Also um es so zu sagen, also auch wenn ich Fußpilz hätte, würde ich Ihnen das jetzt nicht sagen. Okay. Aber Sie haben natürlich recht. Also das Problem ist, dass psychische Krankheiten irgendwie als ein, wie man das mit Fremdwort ausdrückt, Stigma gelten, wo die Leute außerordentlich ängstlich sind, dass das irgendwie rauskommt oder irgend sowas. Und das ist natürlich sehr schade. Und es gibt so Entstigmatisierungskampagnen, die in den letzten Jahrzehnten aber eigentlich nicht viel gebracht haben. Und das ist übrigens der Grund, warum ich dann damals ein Buch geschrieben habe, Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen, wo ich so auf 185 Seiten alle Diagnosen, alle Therapien, ein bisschen unterhaltsam, aber auch allgemeinverständlich dargestellt habe, weil ich finde, es ist eine Schande, dass nach wie vor mittelalterliche Vorstellungen über psychische Krankheiten herrschen, Das hat damit zu tun, was sie sagen, weil den Leuten das irgendwie peinlich ist. Dabei werden ein Drittel der Zuhörerinnen und Zuhörer sind mal psychisch krank gewesen, sind es im Moment oder werden es noch. Und die 2/3 anderen Deutschen haben irgendwelche Angehörige, die psychisch krank sind. Ich bin damals von zig Journalisten interviewt worden nach diesem Buch. Und ich habe jeden Journalisten, das würde ich auch bei Ihnen gerne tun, mal auf den Kopf zugefragt. Sie haben auch einen psychisch kranken Angehörigen. Jeder hat das.
Ich war sogar selbst schon mal in psychologischer Behandlung. Also insofern.
Ja.
Aber ich weiß, dass das ein Schritt war und dass mir auch gesagt wurde, dass das sozusagen der erste wichtige Schritt jetzt war. Also als wäre das was Besonderes gewesen, dass ich zum Arzt gegangen bin sozusagen.
Ja, wobei Sie nicht in psychologischer Behandlung waren, sondern ich hoffe in psychotherapeutischer Behandlung.
Das meine ich, ja.
Ja, die Leute denken immer, Psychologen hätten Ahnung von psychischen Krankheiten. Das stimmt überhaupt nicht unbedingt.
Ja,
nee. Nur wenn die eine Zusatzausbildung haben, das gehört schon zur Fortbildung.
Ja.
Dann muss man. Dann wissen die über Psychotherapie genauso viel wie Psychiater.
Gleichzeitig ist es aber doch so, dass sich wahnsinnig viele Menschen, ich weiß nicht, ob es heutzutage ist, aber doch mit ihren seelischen Befindlichkeiten beschäftigen auf irgendeine Art und Weise. Und das halt eben nicht in professioneller Weise, sondern in ganz verschiedenen Arten und Weise. Es gibt diese Ratgeber, über die sie sich ja auch schon so ausgelassen haben und so. Also es gibt ja schon eine gewisse Zunahme an Bewusstheit über das seelische Befinden.
Naja, die Psyche, wie wir sie heute erleben, ist ja eine christliche Erfindung, um es mal so etwas pointiert zu sagen. Der heilige Augustinus hat damals im 5. Jahrhundert seine Bekenntnisse geschrieben. Das ist die erste psychologische Literatur der Menschheitsgeschichte. Sodass der Mensch selbst sich mal angeguckt hat, gesagt hat, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht, wie stehe ich da vor meinen Mitmenschen, wie stehe ich da vor Gott. So ist das bei Augustinus natürlich. Mhm. In der Mystik des Mittelalters, es waren vor allem Frauen, haben die sehr ihre seelischen Befindlichkeiten zum Beispiel zum Thema gemacht. Diese ganze Worte hatte die deutsche Sprache überhaupt nicht. Das heißt, die deutsche Sprache, was ihre seelischen Bereiche betrifft, ist eine Frauenerfindung. Das haben Frauen erfunden. Das ist auch toll. Und so dass man jetzt nicht so sagen kann, dass wir sozusagen zum ersten Mal über unsere Psyche reden. Also Meister Eckhart hat sehr viel über seine Psyche geredet. Der war 100 Jahre später als die Frauen, der große Mystiker. Das heißt, Seelenzustände sind dann auch bei Luther wichtig, war mehr Reformationsjahr, der seine Seele und seine bedrängte Seele zum Thema gemacht hat und sich dann befreit hat von so Obsessionen und allem Möglichen. Es ist so, dass in kriegerischen Zeiten zum Beispiel, in unruhigen Zeiten, die Psyche nicht so sehr ein Thema ist. Das ist ja eine interessante Beobachtung, dass zum Beispiel in Kriegszeiten die Selbstmordrate sinkt. Vielfach, weil die Leute so viel zu tun haben. Man denkt eigentlich, da sind ja Todesfälle dauernd an der Front und so, da sind die Leute doch dauernd verzweifelt. Nein, die Leute müssen sehen, dass sie irgendwie ihr Leben organisiert bekommen, dass sie ihre Kinder ernährt bekommen, dass sie sehen, wo sie ein Dach über dem Kopf haben, im wörtlichen Sinne. Und in der Zeit hat man nicht so viel Zeit, sich jetzt mit eigenen Seelenzuständen zu beschäftigen, sodass das Überhandnehmen der Beschäftigung mit Seelenzuständen ein bisschen auch ein Luxusphänomen ist. Und von daher sehe ich das immer mit einer gewissen Ambivalenz. Also wenn die Leute dauernd sich selbst begucken, ist das auch nicht unbedingt sehr gesund, in Anführungszeichen. Also man muss, das ist auch bei Patienten manchmal wichtig, man muss sehen, dass der Blick wieder nach außen geht. Was habe ich für Ziele im Leben? Was ist sinnvoll in meinem Leben? Was ist schön in meinem Leben? Was ist schön an der Natur? Was ist schön an der Beziehung mit Mitmenschen? Und nicht, wo habe ich gerade mal wieder so ein Grummeln im Bauch gehabt?
Also den Fokus einfach mal zu verändern.
Sozusagen. Ja,
den Fokus zu verändern. Gleichzeitig, also würden Sie sagen, sozusagen die Seele muss beschäftigt werden, um nicht krank zu werden? Also es gibt ja so ein, ich habe darüber mal gelesen, eine Hygienetherapie heißt das, glaube ich, im Sinne von, wenn das Autoimmunerkrankungen auftreten, weil das Immunsystem nicht beschäftigt genug ist sozusagen. Kann man das auf die Seele so ein bisschen so übertragen vielleicht, dass weil Sie jetzt das Beispiel mit den Kriegszeiten nannten. Also dass das irgendwie eine Sache ist, dass Leute sich sozusagen langweilen in ihrem Leben, dass sie sich dann zu sehr mit sich selbst beschäftigen eigentlich. Ist das ungesund?
Ja, wenn sozusagen Form und Inhalt nicht mehr sozusagen im Gleichgewicht sind. Mhm. Also wenn sozusagen die Inhalte des Lebens, was das Leben sinnvoll macht, was man tut, wenn das eigentlich keine Rolle mehr spielt, sondern nur noch wie man es tut, ob man es jetzt seelisch ausgeglichen tut oder ob man es entspannt tut, ob so. Wenn das immer zum Thema wird, ich glaube, dann beginnt ein Mensch dauernd nur noch um sich selbst zu kreisen. Und das ist ganz gefährlich, finde ich. Ich habe so ein Buch geschrieben, wie sie unvermeidlich glücklich werden. Das ist ein bisschen ironisch natürlich gemeint gegen diese ganzen Ratgeber. Der Soziologe Ulrich Beck hat mal gesagt, die Ratgeberliteratur schlägt eine Schneise der Verwüstung durch Deutschland. Man hat ja den Eindruck, man ist für sich selbst gar nicht mehr kompetent. Gehen Sie mal in so eine Buchhandlung, sehen Sie die ganzen Ratgeber, haben Sie den Eindruck, das muss ich erstmal alles lesen. Dann können Sie mit dem Leben anfangen, dann sind Sie aber in Rente. Mhm. Und das Schlimmste sind diese Glücksratgeber, wo irgendein Autor beschreibt, wie er persönlich glücklich wurde und den Leser dann traurig zurücklässt, weil der Leser nun mal leider nicht der Autor ist. Dann kann er gleich das nächste Glücksbuch kaufen.
Sich dann inkompetent fühlt, oder?
Ja, das ist das große Problem, dass diese selbsternannten Experten den Leser, den naiven Leser sozusagen, zum Inkompetenten machen. Das heißt, es wird ihm suggeriert, du bist gar nicht mehr kompetent für dein eigenes Leben. Da gibt es Experten für. Und das macht unglücklich und das macht inkompetent. Und das macht natürlich jemanden zum Kunden dieser Ratgeberliteratur. Das heißt, wenn ein Glücksbuch funktionieren würde, wäre das ja das letzte Glücksbuch, Ende. Brauchen Sie ja nichts mehr, brauchen Sie kein Glücksthema mehr, gar nichts, sind glücklich, ja. Also Glücksbücher sind so angelegt, dass man am Schluss ein bisschen unglücklicher ist, um gleich das nächste dann wieder zu kaufen. Und das finde ich heutzutage ein bisschen ein Problem, dass die Menschen sich sozusagen ihre eigene Kompetenz nehmen lassen. Und ich habe darauf hingewiesen, unser Dorf hier im Rheinland ist glücklicher, seit wir Flüchtlinge haben. Und ich meine das ganz ernst. Also es gibt viele Leute, die sonst nur alleine ihre Rente verzehrt haben, die jetzt Deutschkurse geben, die mit Flüchtlingen zum Arzt gehen, zu Behörden gehen, die ein bisschen betreuen. Meine Frau koordiniert bei uns die Flüchtlingsarbeit. Wir haben mehr ehrenamtliche Helfer als Flüchtlinge inzwischen. Und und es gibt viel mehr lächelnde Menschen im Dorf, ja, weil man muss kommunizieren. Da ist gerade ein Kind geboren worden, hat jemand einen Buggy, kann jemand sonst wie helfen?
Es gibt einen Sinn sozusagen.
Ja, oder? Also man tut etwas, genau was Sie sagen. Wenn man Menschen in Not hilft, dann erlebt man das als in sich sinnvoll. Und wenn man etwas in sich Sinnvolles tut, das macht glücklich, obwohl man das Wort glücklich in dem Moment gar nicht im Gehirn hat. Das kommt gar nicht vor. Also wenn Sie mal überlegen, wann Sie glücklich waren, weil Sie zutiefst glücklich waren.
Habe ich darüber nicht nachgedacht.
Da haben Sie nicht über das Glück nachgedacht, ja. Das heißt, über das Glück denkt man nach, wenn man an sein Leben zurückdenkt oder wenn man gerade unglücklich ist oder so. Also eine Gesellschaft, die zu viel über das Glück redet oder schreibt, ist tendenziell eher eine unglückliche Gesellschaft.
Es gibt ja auch so ein, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon begegnet ist, dieses neues Modewort Achtsamkeit. Sehen das schon mal?
Klar, das ist in der Psychotherapie ganz wichtig. Ja. Der Inhalt des Wortes ist ja nicht ganz falsch. Ja. Dass man achtsam mit sich, auch mit anderen umgeht, dass man sensibel, hat man da früher zugesagt, mit Menschen, aber auch mit sich selbst umgeht und nicht gleichgültig über alles hinweg stolpert. Man kann es natürlich übertreiben, ja, wenn man also dauernd guckt, wo kribbelt's gerade bei mir, wie wirkt das auf mich, wenn es dauernd immer ums Ich geht, ja, um die eigene Psyche, um das eigene Wohlbefinden. Es gibt ein Wort, das in diesen Glücksbüchern, also ich habe, als ich dieses Glücksbuch, wie Sie unvermeidlich glücklich werden, geschrieben habe, habe ich vorher erstmal keine Glücksbücher gelesen, um nicht unbewusst zu plagiieren. Aber danach habe ich dann gelesen und es war schrecklich, es war ganz furchtbar. Also es ist ein Werk der Abtötung. Alle möglichen Banalitäten werden da aufgepustet.
Also ärgern Sie sich dann auch richtig darüber? Also ich meine,
ja, ich ärgere mich darüber, weil das Menschen ja unglücklich macht. Also Menschen werden aus ökonomischen Gründen, um Cash zu machen, verführt, sozusagen ihre eigene Kompetenz nicht mehr wahrzunehmen und dann irgendwelchen Gurus hinterher zu laufen. Und das finde ich ein Problem. Man ist nicht mehr unbefangen sozusagen in diesen Dingen.
Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von psychotherapeutischer Behandlung, oder? Weil da geht es doch darum, kompetent zu werden wieder, oder? Also das ist eigentlich, wirkt es dem doch entgegen. Wenn Sie sagen, man verliert die Kompetenz oder das Gefühl für die eigene Kompetenz, wenn man so ein Buch liest, ist doch eigentlich in der Therapie sollte doch genau das Gegenteil möglichst
passieren. Naja, muss man natürlich wissen, was ist jetzt psychotherapeutische Behandlung? Es gibt 500 unterschiedliche Psychotherapiemethoden, hat man gesagt, und es gibt eigentlich so viele Psychotherapiemethoden, wie es Therapeuten gibt. Ja. Es gibt Therapiemethoden, die sehr defizitorientiert sind, nach dem Motto, Sie lächeln, sowas verdrängen Sie, oder Sie haben ein Problem, da hätte ich noch eins für Sie, frühe Kindheit oder irgendwas. Also ich kann Sie, ich traue mir zu, durch ein 20-minütiges Gespräch über Ihre frühe Kindheit bei Ihnen eine kleine Depression herzustellen, also egal wie die gelaufen ist.
Kann ich mir auch vorstellen.
Ja, also Psychotherapie und Psychotherapie sind ein bisschen unterschiedlich. Generell, also ich habe jetzt ein bisschen karikiert die klassische Psychoanalyse, ich habe auch eine analytische Ausbildung. Ich bin befreundet mit Analytikern, die das hervorragend machen, die ressourcenorientiert, wie Sie das angedeutet haben, arbeiten. Die schauen, was ist das Gute am Schlechten, wie Paul Watzlawick das gesagt hat. Was ist vielleicht sogar an der Symptomatik etwas, was eine Fähigkeit ist? Mhm. Was kann zum Beispiel an einer übertriebenen Sensibilität dazu führen, dass jemand ein großer Künstler ist oder Psychotherapeut wird oder so etwas? Also es ist wichtig, dass man nicht sozusagen ein Bild vom idealen Menschen hat und versucht jetzt den Patienten auf dieses Bild hin zu trimmen, sondern dass man demütig schaut, was hat dieser Mensch, der mir da gegenüber sitzt, für Fähigkeiten. Vielleicht ist er zu sensibel für diese Gesellschaft, aber muss ich damit jetzt den härter machen oder muss ich ihm versuchen, einen Weg zu öffnen, wie er mit dieser Fähigkeit, die das ja auch ist, ein glücklicheres Leben leben kann. Also ressourcenorientiert, also nach den Kräften der Menschen zu schauen, nach ihren Fähigkeiten zu schauen, den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit wieder auf die Fähigkeiten zu legen. Das ist Sinn moderner Psychotherapie.
Ich habe in einem Ihrer Bücher, ich weiß gar nicht mehr in welchem, es war so ein Satz jetzt, der kommt mir gerade, die Lösung muss nicht unbedingt was mit dem Problem zu tun haben.
Ja, das hat Scheser gesagt. Also Steve Scheser ist so einer der radikalsten amerikanischen Psychotherapeuten gewesen, bei dem habe ich auch Ausbildung gemacht. Und der fing sein erstes Seminar, kann ich mich noch gut erinnern, mit dem Satz an, the solution has nothing to do with the problem. Shocking, isn't it? Also die Lösung hat mit den Problemen zu tun. Schockierend, nicht wahr? Gerade bei Deutschen hat er gesagt, also ist das, weil wir Deutschen sind ja immer, wir wollen erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält, im Faust, bei Goethe oder so. Also wir wollen die Ursachen finden und so. Und natürlich muss die Lösung eine Lösung des Problems sein. Aber wenn man das mal genauer analysiert, dann hat er natürlich recht. Also die Probleme, die Sie in Ihrem Leben bekommen, die haben mit den Zufällen Ihres Lebens zu tun. Wer mal gerade über die Straße läuft, wenn Sie da langfahren, oder wer Ihnen gerade über den Weg läuft, über den Sie sich ärgern, oder ein Chef, der unangenehm ist, oder eine Partnerin, die schwierig ist oder so. Das sind die Probleme, die Ihnen über den Weg laufen. Also die Probleme haben mit Ihrem Schicksal zu tun und sind mehr oder weniger auch zufällig. Während die Lösungen, die Sie finden, die korrelieren mit Ihren Fähigkeiten. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel bei einer Ehekrise, dadurch, dass er Mozart hört, wenn es dem anschließend besser geht und wenn er gelassener mit seiner Frau dann umgeht, dann ist das seine spezifische Lösung. Und mit Mozart kann er dann auch bei einer Berufskrise sich wieder beruhigen oder bei anderen Schwierigkeiten im Leben, während sie andere Leute mit Mozart jagen können. Ja.
Und Mozart als Beispiel für eine Strategie, um mit irgendeinem Unangenehmen umzugehen, sozusagen.
Eine Fähigkeit, okay, sich durch Mozart zu beruhigen oder durch Mozart wieder auf den Teppich zu kommen. Ja. Und die wird ein Mensch, der eben auf Mozart sensibel reagiert, nutzen können, um ganz verschiedene Probleme zu lösen. Das heißt, ihre Lösungen, die Sie in Ihrem Leben finden, sind ganz andere Lösungen, als ich sie finde. Und deswegen ist es ganz blöd, wenn ich als Therapeut nach dem Motto reagiere, ich an Ihrer Stelle würde jetzt mal. Mhm. Ich bin nicht an Ihrer Stelle. Und dann ist es sinnvoll, zum Beispiel in der Therapie zu fragen, sagen Sie mal, als Sie schon mal so ein Problem hatten wie jetzt, was haben Sie damals gemacht? Was hat damals funktioniert? Bei Ihnen? Und wenn Sie den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf das lenken, was vor 10 Jahren in einer ähnlichen Situation bei Ihnen funktioniert hat, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt wieder funktioniert, weil Sie diese Fähigkeiten immer noch dabei haben, die ich gar nicht habe.
Und die müssen Sie erstmal rausfinden und aufdecken
sozusagen. Ja, also wir Therapeuten sind sozusagen Beleuchtungsfachleute. Also wir sollen den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf Ihre Fähigkeiten legen. Und Sie kommen meistens in der Therapie mit einer Problemfokussierung. Also ja, und gerade wenn Sie lange warten müssen, also Wartezimmer sind zum Beispiel verheerend. Also je länger jemand, ich versuche das hier bei uns im Krankenhaus immer zu vermeiden, dass die Patienten vor dem Zimmer von Ärzten warten. Wenn Sie sich mal beobachten, wenn Sie vor dem Zimmer eines Arztes warten, gehen Ihnen die ganzen Probleme, die ganzen Defizite durch den Kopf. Ja. Und Sie haben auch den Eindruck, der Arzt freut sich über die Probleme und Sie haben eigentlich nur ein Recht zu kommen, wenn Sie Probleme liefern. Und deswegen ist zum Beispiel ein Tipp, den der Steve de Scheser immer gegeben hat, ist, wenn ein Patient kommt und sein Problem schildern will, dann müssen Sie einfach mal fragen, wann dieses Problem zuletzt bestanden hat. Und häufig ist es so, dass das Problem bestanden hat vor dem Anruf als er bei Ihnen angerufen hat, der Patient. Also wenn der Patient vor 3 Wochen angerufen hat, dann einen Termin heute bekommen hat, dann war dieser Anruf bei einem Psychiater und Psychotherapeuten anzurufen, das ist ja eine Überwindung erstmal. Ein
Impuls.
Ja. Und das heißt eigentlich, ich will was neu machen in meinem Leben. Ich will das nicht mehr so weitermachen. Also das geht nicht mehr so weiter. Ich will jetzt neuen Weg gehen. Und dieser Impuls, der führt sehr häufig in über 50% der Fälle dazu, dass die Symptomatik sich reduziert beziehungsweise weg ist. Jetzt hat der Patient aber den Termin.
Also um Selbstermächtigung geht sozusagen.
Ja, weil er plötzlich merkt, also
ich kann irgendwas tun.
Er merkt auch seine Kräfte und einfach, das Problem ist nicht mehr da. Jetzt hat er aber den Termin und will ihn natürlich auch nicht absagen. Und der Termin, da hat er sich ja lange drauf gefreut und so, und das ist auch wichtig. Und wenn Sie nicht die Frage stellen, wie war es eigentlich seit Ihrem Anruf, wenn Sie diese Frage nicht stellen, wird der Patient Ihnen erzählen, wie es vor 3 Wochen war. Und Sie werden dann naiv Therapie machen und sagen, ja, das ist ja schwierig, dann geht es Ihnen ja richtig schlecht, weil Sie vergessen haben zu fragen, wie ging es Ihnen eigentlich in den letzten 3 Wochen nach dem Anruf? Und da kommt dann möglicherweise raus, dass die Symptomatik sogar schon weg ist. Und der Patient sich dann sozusagen entschuldigt und sagt, also Herr Doktor, also muss mich jetzt entschuldigen, also ich in den letzten 3 Wochen ist das nicht mehr aufgetreten, aber das ist sicherlich mehr oder weniger Zufall.
Das
also
kommt vorher, häufiger vor, ja?
Ja, natürlich. Vorher war es ganz schrecklich, war ganz furchtbar und jetzt ist es weg, aber ich bin sehr dankbar für den Termin bei Ihnen und dann wird der Patient wieder über seine Defizite reden.
Ja.
Und Sie müssen dann als Therapeut den Patient ermutigen, über seine Ressourcen zu reden. Ja, da gibt's die berühmten Skalenfragen, mal zu fragen auf einer Skala von 0 bis 10, was Ihre Symptomatik betrifft, wo sind Sie da? 0 ist so schlecht, schlechter geht's gar nicht, 10 ist Ihr Problem ist gelöst, wo sind Sie da? Und dann sagt der Patient vielleicht auf 3 oder so, ja. Und dann sagen sie, warum sind sie ja nicht auf 2 und nicht auf 1?
Ja.
Naja, immerhin bin ich jetzt zu ihnen gekommen. Immerhin kann ich wieder besser Auto fahren. Immerhin habe ich gestern ein Gespräch mit meinem Sohn gehabt, das gut, so.
Mhm.
So, und dann ist der Scheinwerfer für die Aufmerksamkeit auf den Ressourcen. Und je länger es ihnen gelingt, in der Therapie über diese Ressourcen zu reden, desto besser geht es dem Patienten anschließend. Steve DeChese hat mal gesagt, wenn sie 2/3 der Zeit einer Therapiesitzung über das Problem reden, dann haben sie das Problem im Zweifel verstärkt und 1/3 der Zeit über die Lösung. Dann haben sie das Problem verstärkt. Reden Sie nur 1/3 der Zeit über das Problem, müssen Sie natürlich auch. Und 2/3 der Zeit über die Lösung, über die Perspektiven, über die Ressourcen, dann haben Sie möglicherweise Auswege gewiesen. Ja.
Ist das dieser sogenannte lösungsorientierte Therapieansatz?
Ja. Ja.
Aber das ist ja nicht Standard, oder? Also es gibt ja Kollegen, Sie haben ja vorhin gesagt, dass es gibt 100 Therapeuten und 100 Ansätze. Sehen Sie ein Problem darin, dass es, also gibt es Therapieformen, die Sie kritisch sehen, weil die einfach zu problemorientiert sind oder verunsichern den Patienten?
Also erstmal muss man sagen, dass eigentlich alle Therapieformen sich heutzutage bemühen, ressourcenorientiert mit Patienten umzugehen. Und ich habe ja eben ein bisschen karikiert die klassische Psychoanalyse. Ich habe auch eine analytische Ausbildung, ich kenne das also ganz gut. Aber ich wende das nicht mehr an, weil es mir zu defizitorientiert ist. Aber es gibt Patienten, vergleichsweise wenige, wo ich sagen würde, da kann aber eine Psychoanalyse sinnvoll sein. Und ich kenne viele Psychoanalytiker, die das in einer sehr modernen Weise machen und die sehr darauf achten, dass sie dem Patienten jetzt nicht in so eine Problemtrance hineinreden. Aber es gibt natürlich immer noch so Steinzeit-Psychoanalytiker, ja, die also alles wortwörtlich, was Freud gesagt hat, wortwörtlich nehmen wollen und wenn es ihnen nicht besser geht, sie beschimpfen und sagen, sie sind im Widerstand. Und ja, Widerstand heißt es dann. Und wenn der Psychoanalytiker hinter ihrem Rücken sitzt und sie frei assoziieren und der Psychoanalytiker schläft dabei ein, dann sind sie das schuld, weil sie einfach innerlich widerständig sind und es nicht ihnen nicht gelungen ist, den Analytiker wach zu halten. Also das sind alles karikaturhafte Sachen.
Wirklich tragisch, ehrlich gesagt, für den einzelnen Patienten.
Ja, man muss immer gucken bei Psychotherapeuten. Psychotherapeuten sind, da gibt's gute und schlechte.
Ja.
Und erstens würde ich immer fragen bei einem Psychotherapeuten, welche Ausbildung er hat. Das ist eine durchaus legitime Frage. Das ist keine intime Frage, die man nicht stellen darf. Und bevor man sich da auf irgendwas einlässt, es gibt auch so komische esoterische Therapieformen, die ganz schrecklich sind.
Ja.
Und wir haben in Deutschland die Situation, dass wir eigentlich die beiden großen Schulen, die Psychoanalyse und die Verhaltenstherapie, die sind eigentlich berufspolitisch am stärksten und haben alles andere so ein bisschen weggebissen. Das ist nicht immer so gut, wobei ich dazu sagen würde, also die Verhaltenstherapie hat wissenschaftlich die meisten guten Resultate. Und ich würde Patienten immer bei einer Symptomatik durchaus erstmal eine Verhaltenstherapie anraten oder eine systemische Therapie, damit habe ich mich stärker beschäftigt. Das sind sehr moderne Formen. Paul Watzlawick zum Beispiel, ein berühmter amerikanischer Psychotherapeut, hat das beschrieben oder war einer der großen Systemiker. Die sehen den Menschen eben, was ja auch stimmt, nicht als bloßes Individuum, sondern immer in einem System von anderen Menschen. Und wenn man dieses System nicht im Blick hat, so ist die Familientherapie zum Beispiel mit begründet worden, wenn man diese Dynamik, die da entsteht, nicht im Blick hat, dann doktert man da an einem Einzelpatienten rum und merkt gar nicht, dass die Dynamik in der Familie liegt. Ich nehme mal ein Beispiel, damit vielleicht ein Laie das verstehen kann. Zum Beispiel bei der Magersucht. Die Magersucht ist eine der schlimmsten psychischen Erkrankungen, die es gibt. Die tödlichste psychische Erkrankung. 5-10% der jungen Frauen sterben. Und bei der Magersucht ist es so, dass ein Mädchen dann immer weiter abnimmt, ganz schrecklich. Die Eltern sind beunruhigt. Und jetzt, wenn sie zum Beispiel eine Situation haben, da ist die Eltern sind, es gibt Spannungen zwischen den Eltern. Das Kind erlebt diese Spannungen, es nimmt ab, auch aus anderen Gründen, nicht wegen der Eltern jetzt, wegen irgendwas anderes, hat zu viel Germany's Next Topmodel gesehen oder irgend sowas. Und die Eltern sehen das. Und haben Angst um ihr Kind. Es ist schrecklich, wenn sie sehen, ihr eigenes Kind verhungert sozusagen vor ihren Augen. Und dann müssen die Eltern zwangsweise wieder kooperieren. Und das Kind merkt das. Also die Eltern kooperieren wieder, um ihr zu helfen. Wenn sie jetzt bloß das Kind therapieren, dass es wieder zunimmt, dann müssen sie nicht wundern, dass das Kind nicht zunimmt. Weil das Kind die Sorge haben muss, wenn ich hier wieder zunehme, dann gehen meine Eltern auseinander. Dann ist die Kooperation meiner Eltern vorbei. Und wenn sie das übersehen, dann machen sie da eine Individualtherapie, die völlig ins Leere läuft. Während wenn es ihnen gelingt, die Eltern einzubeziehen und der Tochter zu vermitteln, dass sie zunehmen kann, ohne dass die Eltern sich trennen.
Ja.
Oder dass sie zunehmen kann und selbst wenn die Eltern sich trennen, dass für die Tochter nicht die Katastrophe ist. Also wenn das Kind das erlebt, dann hat es sozusagen bei sich selbst die Erlaubnis, wieder zuzunehmen. Also das sind ganz interessante Perspektiven. Von daher ist die systemische Therapie für mich eine sehr wirksame und sehr clevere Therapie, die auch ungewöhnliche Auswege findet und so. Also ich finde so, für den Handwerkskasten ist immer die Verhaltenstherapie ganz gut. Wenn jemand Höhenangst hat oder so, da kann man sehr schnell mit Verhaltenstherapie auch was dran ändern. Auch sehr effektiv und vergleichsweise kurz, in kurzer Zeit. Bei komplexeren Phänomenen finde ich die systemische Therapie sehr spannend und dieser lösungsorientierte Ansatz, den Sie eben ansprachen von Steve de Chaser, der schließt sich an hypnotherapeutische Verfahren an den berühmtesten Therapeuten des 20. Jahrhunderts, Milton Erickson. Und auch das sind außerordentlich wirksame und...
Hypnose. Also,
aber Hypnose hat ja immer so einen schillernden Effekt, dass man denkt, es gab ja auch 19. Jahrhundert, so Suggestionen und Theaterveranstaltungen, wo die Leute in Hypnose gesetzt. Nein, das ist eine ganz seriöse Hypnotherapie, ist eine ganz seriöse Therapieform. Die moderne Form der Hypnotherapie ist von Milton Erickson begründet worden. Das ist ein faszinierender Mensch gewesen, der war schwer behindert, saß im Rollstuhl und war deswegen darauf angewiesen, deswegen darauf angewiesen, Menschen genau zu beobachten. Und er hat so geniale Therapien gemacht, dass wir uns das heute noch angucken, um uns vorzustellen, wie konnte Milton Erickson das schaffen. Eines Tages zum Beispiel kam eine junge Frau zu ihm, holte kompliziert ein Bündel Dollarnoten aus der Tasche, legte es auf den Tisch und sagte, das sei ihr restliches erspartes Geld. Dafür wollte sie bei ihm, dem berühmten Psychotherapeuten, um Psychotherapie machen. Wenn das aufgebraucht sei, dann wollte sie sich umbringen. Das können sie normalerweise gar nicht als Therapie machen, also unter dem Damoklesschwert des sicheren Selbstmordstherapiemann. Aber er hatte eben eine große Menschenkenntnis, er nahm die Therapie an. Und sie erzählte, sie habe immer wieder Beziehungsprobleme, gerade sei wieder eine Beziehung kaputt gegangen. Sie hatte auch den Eindruck, sie sähe irgendwie abschreckend aus, sie hatte so eine Zahnlücke. Die Kollegen am Arbeitsplatz, mit denen sie zusammen arbeitete, beachteten sie gar nicht. Der Kollege am Arbeitsplatz, mit dem sie zusammen im Zimmer arbeitete, behandelte sie geradezu wie Luft, grüßte sie noch nicht mal. Und als sie ihm das so erzählt hatte, forderte er sie auf, mit ihm auf den Hof zu gehen. Auf dem Hof war ein Brunnen und er forderte sie auf, aus dem Brunnen Wasser zu schöpfen, das Wasser in den Mund zu nehmen und nun durch die Zahnlücke hindurch auf einen bestimmten Punkt zu spritzen. Und die junge Frau dachte sich wahrscheinlich, die Psychos haben sie nicht mehr alle. Aber sie machte das. Und sie da, und er hat sie dann aufgefordert, den Kollegen am Arbeitsplatz, mit dem zusammen im Zimmer arbeitete, plötzlich und unerwartet durch die Zahnlücken durch, mit Wasser zu bespritzen, das Ganze nicht zu erklären und den Raum zu verlassen. An der Stelle muss ich vielleicht was erklären. Also einerseits wusste er, dass ein Mensch, der sich selbst für nicht sehr attraktiv hält, auf andere Leute auch nicht sehr attraktiv wirkt. Mhm. Und andererseits hatte er so eine Ahnung, dass er so gekränkt war, dass er sie nicht beachtete, irgendwas mit ihren Gefühlen für diesen Mann zu tun hat. Aber mehr wusste er natürlich auch nicht. Ja. Und sie machte das. Und zum ersten Mal kam es zu einem Gespräch zwischen ihr und diesem Kollegen. Und in der Folgezeit kam es häufiger zu Gesprächen zwischen ihr und diesem Kollegen. Man traf sich sogar privat. Und unterhielt sich, man traf sich häufiger privat. Jahre später, die Therapie war längst beendet, traf ein Brief bei Milton Erickson ein, eine glückliche amerikanische Familie mit 4 Kindern, alle keep smiling. Und man konnte deutlich sehen, zwei dieser Kinder hatten eine Zahnlücke. Und unter dem Foto stand, as you see, Milton, two of my children are blessed with the space. Wie du siehst, Milton, zwei meiner Kinder sind gesegnet mit einer Zahnlücke.
Das klingt immer fast wieder wie ein Märchen, ehrlich gesagt.
Ja, aber ich bin immer wieder gerührt, wenn ich das erzähle, weil es eben kein Märchen ist, keine erfundene Geschichte, eine wirkliche Geschichte. Das heißt, die Zahnlücke, die fast der Grund für den Selbstmord geworden wäre, wird zum Segen. Und das ist geniale Psychotherapie. Also das Problem zu utilisieren, wie das heißt, zu nutzen für die Lösung. Und das hat Erickson immer wieder verstanden. Und in Deutschland gibt es Gunter Schmidt in Heidelberg oder so, die das auch umsetzen. Oder Bernhard Tränkle in Rottweil. Also es gibt Leute, die wirklich mit einer unglaublichen Kreativität dann schwierigste Probleme vergleichsweise schnell und effizient
simpel, irgendwie. Das ist so ein simpler Witz, dieses Anspritzen, und ist aber so komplex in der Wirkung. Das ist schon.
Ja, also er nutzt einfach die Zahnlücke. Für die Patientin ist ja die Zahnlücke die Katastrophe. Das ist ja das, was sie hässlich macht, was ihr wahrscheinlich das Leben vermiest und so. Ja. Und jetzt zu sagen, boah, toll, dass du eine Zahnlücke hast. Du kannst durch die Zahnlücke durchspritzen. Ja, das ist ja toll. Und so ist das auch sonst, wenn sie zum Beispiel sehr schnell kränkbar sind oder wenn sie immer wieder merken, also sie sind dünnhäutig. Mhm. Und der Therapeut ihnen dann vermitteln kann, wie wertvoll diese Fähigkeit ist, wie liebevoller Partner sie sein können, wie sensibel sie mit Menschen in Not umgehen können, die auch sensibel sind vielleicht. Wenn sie stolz auf ihre Sensibilität werden, dann können sie damit besser umgehen.
Ich wollte nochmal zum Anfang nochmal ein bisschen zurück zu diesem ersten Schritt oder zu diesem Entschluss von Menschen, Therapie in Anspruch zu nehmen. Ist es vielleicht auch deswegen, weil für Menschen es einfach schwer vorstellbar ist, dass die Psyche oder die Seele dermaßen ähnlich einfach vielleicht zu reparieren ist wie ein gebrochener Arm. Also ist das überhaupt so? Gibt es, sind diese Verfahren standardisiert vergleichbar? Also kann man sagen, es gibt konkret, weil ich habe so das Gefühl, jedes Problem ist doch irgendwie individuell und es und jeder gebrochene Arm ist sehr viel ähnlicher. Ist das so? Oder ist das aus der Sicht des Professionellen sozusagen gar nicht so komplex?
Also aus der Sicht des Professionellen muss man erstmal sagen, dass psychische Krankheiten sind wie andere auch. Und das Gehirn ist ein Organ und das kann auch in irgendeiner Form gestört sein. Und es gibt heutzutage gute, wissenschaftlich seriöse Methoden, so wie man einen Beinbruch behandelt, kann man auch, sag ich jetzt mal, eine Höhenangst behandeln. Mhm. Ja. Und auch effektiv und so weiter und auch wissenschaftlich belegbar. Wir dürfen ja nur in der Psychiatrie Therapien machen, die belegt sind, wo die Effizienz belegt ist. Die Leute haben tatsächlich, wie Sie da schon andeuten, so manchmal den Eindruck, das ist irgendwie so Scharlatanerie alles. Die reden da irgendwie und dann soll da viel besser gehen. Mhm. Oder was auch bei Patienten so ist. Es gibt ja Psychopharmaka, die Antidepressiva zum Beispiel, die Depressionen heilen. Mhm. Heilen. Also nicht irgendwie unterdrücken oder die Leute ruhig stellen, wie Leute dann immer sagen, das ist ja Quatsch. Also jemand ist ja schon, jemand, der depressiv ist, der ist so ruhig gestellt, ruhiger braucht gar nicht gestellt sein. Das antidepressive Medikament kann dazu führen, dass er binnen 3-4 Wochen plötzlich wieder aufhält und in nach 8 Wochen sagt er, Dr. Litz, was habe ich da für einen Quatsch
gedacht. Und das wieder absetzen kann und dann in dem Sinne.
Ja, dann gibt also man das mindestens noch mal ein halbes Jahr, gibt man das dann noch, aber man kann es dann wieder absetzen. Mhm. Und das ist also heilbar, Depressionen sind heilbar. Mhm. So, das wissen die Leute aber nicht. Die denken, Depressionen sind, oh, der ist immer schon so depressiv oder der hat eine schwierige Ehefrau oder was weiß ich alles, was die Leute sich vorstellen. Mhm. Oder sie halten es für Schuld. Also man kommt im Leben nicht klar, man ist faul oder so, ja.
Versagen.
Man ist ja tatsächlich antriebslos in der Depression, das ist keine Faulheit. Also jemand kann dann gar nicht, ja. Oder die depressive Frau, Mutter von 3 Kindern, liegt im Bett, kommt morgens nicht mehr raus, weil sie schwer depressiv ist. Und der Mann sagt dann, jetzt steh ja nicht mal auf. Oder die Freundin sagt, jetzt, wenn du nicht aufstehst, ja kein Wunder, du musst mal rausgehen, du musst mal die schöne Wetter sehen, wenn du da immer im Bett liegst, ist ja auch nicht. Das ist ganz schrecklich, ist ganz falsch. Mhm. Weil die Frau kann nicht anders. Und dann ist es manchmal so, dass die Patienten dann ins Krankenhaus kommen, stationär behandelt werden. Und der erste positive Effekt der stationären Behandlung ist, sie können mal abgeben, sie haben die Verantwortung jetzt nicht mehr, sie werden nicht dauernd gedrängt mit guten Ratschlägen oder sowas. Mhm. Ja. Also wenn sie eine schwere Depression haben zum Beispiel, bringt Urlaub überhaupt nichts. Ja. Die Leute fahren in Urlaub und werden richtig depressiv, weil sie sehen, es ist wunderschönes Wetter, es ist herrliches Meer, alles wunderbar, die Leute sind alle Leute sind gut drauf, nur mir geht's immer noch schlecht. Mhm. Ja. Und dann werden sie richtig depressiv. Mhm. Also das hilft nicht. Und da ist es wichtig, dass man sagt, bei einer schweren Depression können antidepressive Medikamente oder nicht können, sondern wirken antidepressive Medikamente, die können die Depression wegpusten. Da müssen sie natürlich auch noch Psychotherapie zusätzlich machen, das ist ja klar. Und da ist nur die Schwierigkeit manchmal bei Patienten, dass sie dann, ich habe das schon gesehen, ist der Patient so da sitzt, sieht das kleine Pillchen und sagt, dieses kleine Pillchen soll jetzt hier meine ganze Stimmung verändern? Das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist halt so, dass das Gehirn eben auch ein Organ ist und dass psychische Störungen auch Stoffwechselstörungen sind im Gehirn. Und wenn der Stoffwechsel durcheinander geht, dann geht auch die Stimmung durcheinander. Und man kann, und das ist ja bewiesen inzwischen, mit diesen antidepressiven Medikamenten die Stimmung wieder normalisieren. Die Leute werden dann nicht euphorisch. Die werden normal, ja, so. Und das Problem, was wir manchmal haben, ist, es gibt verschiedene Gruppen von Antidepressiva. Wir können noch nicht voraussagen, welches Antidepressivum bei Ihnen jetzt speziell wirkt. Mhm. Also man muss dann eins mal einsetzen und dann nach 3-4 Wochen, wenn es nicht wirkt, muss man es dann ändern, muss man ein Antidepressivum aus einer anderen Gruppe geben. Mhm. Also da sind wir noch nicht, da würden wir uns wünschen, dass das ein bisschen spezifischer geht.
Okay.
Aber
das heißt, es funktioniert. Trial and Error so ein bisschen, muss man manchmal ein bisschen
probieren. Also bei der Auswahl, welches Antidepressivum dann wirkt. Genau, ja. Aber summa summarum muss man sagen, Antidepressiva sind Heilmittel, heilen Depressionen, machen nicht abhängig, wie Leute mal denken, stellen einen nicht ruhig.
Also das gibt es wahrscheinlich schon auch in Einzelfällen oder also so Abhängigkeit von Medikamenten, nee, oder?
Von Antidepressiva gibt es keine Abhängigkeit.
Nee, okay. Das sind dann andere.
Es gibt das Problem ist, also die Medikamente, die Leute immer für so harmlos halten, Valium und so ein Zeug. Das mal, Tavor zum Beispiel, das macht abhängig, das kann man mal in einer akuten Angstsituation zum Beispiel geben, aber das sollte man nicht über 3-4 Wochen geben, weil es dann tatsächlich abhängig machen kann. Aber Antidepressiva machen nicht abhängig, Neuroleptika heilen Schizophrenie zum Beispiel. Also wissen die Leute auch nicht, 1/3 der Schizophrenen werden gesund, 1/3 bleiben chronisch, 2/3 der Schizophrenen werden wieder voll berufsfähig und diese neuroleptischen Medikamente haben dazu geführt, dass Leute in schweren psychotischen Krisen Stimmen hören und befehlende Stimmen sollen sich umbringen und so weiter. Und dann geben sie ein Antipsychotikum, also ein Neuroleptikum, das auch nicht abhängig macht. Und die Leute hören keine Stimmen mehr und sind nicht mehr so gequält. Also sich klar zu machen, dass wenn sie richtig dosiert sind natürlich, also wenn man zu hoch Neuroleptika gibt, dann laufen die Leute rum wie die Roboter. Das ist natürlich dann eine Frage der falschen Dosierung. Oder wenn man Neuroleptikum schon gibt, obwohl jemand gar keine Psychose hat und irgendwas Harmloses hat, dann ist das auch nicht indiziert.
Ja, ich meine, das ist ja bei allen Medikamenten so.
Das ist bei allen Medikamenten so. Bei Psychopharmaka gibt's auch wieder, so wie wir das bei psychischen Krankheiten eben gesagt haben, so die besondere Vorstellung, das muss jetzt für immer gesund machen. Zum Beispiel fragen einen Angehörige häufig, bei Depressionen zum Beispiel, hören Sie mal, der Vater ist jetzt wieder gesund, nicht mehr depressiv. Ist das denn heilbar? Ist er geheilt? Und dann sage ich, ja, ist heilbar. Mhm. Und dann sagen die Angehörigen, also wird er nie mehr depressiv jetzt? Und dann sage ich, nein, das kann ich Ihnen jetzt nicht versprechen. Aber wenn Sie eine Grippe haben und das Fieber ist runter, dann sagen sie auch, ich bin jetzt gesund. Ja? Mhm. Das heißt doch nicht, dass sie nie mehr eine Grippe kriegen. Mhm. Aber bei Psycho schwingt immer so etwas vom ewigen Heil mit. Und das ist nicht ganz angemessen.
Naja, weil Menschen das trennen, glaube ich, einfach ihre Physis und ihre Psyche, oder? Ja. Also das ist, glaube ich, einfach der Punkt. So. Und das ist sozusagen in der Psychiatrie wird das ist das nicht so. Das heißt, man betrachtet...
Ja, wir betrachten eigentlich tatsächlich, ich bin ja immer etwas vorsichtig mit dem auch so ganzheitlich, aber insofern betrachten wir schon den Menschen ganzheitlich. Mhm. Das heißt, wenn sie Diabetes haben und der Blutzucker schlecht eingestellt ist, können sie psychisch erhebliche Probleme bekommen. Mhm. Oder wenn sie eine Schilddrüsenerkrankung haben, das muss man nämlich auch untersuchen. Wenn jemand mit einer Depression kommt, kann es sein, der hat eine zu niedrige Schilddrüsenfunktion und dann kriegt man eine schwere Depression. Und dann müssen sie nicht Antidepressiva geben, dann müssen Schilddrüsenhormone geben.
Und das ist wahrscheinlich immer sehr verblüffend für Menschen, oder? Dass natürlich. Das an sowas Banalem Klar. vermeintlich liegen könnte. Wobei
Die schönsten Momente, als ich noch im praktischen Jahr war, am Ende des Medizinstudiums oder junger Assistenzarzt, waren immer, wenn ein Patient im Koma kam und es war ein der hatte zu niedrigen Blutzucker. Mhm. Und man gab dann Zucker, man spritzt ihm Zucker, also der Patient war im Koma, man bat die Angehörigen raus, man spritzt ihm Zucker, der Patient setzte sich auf und war wieder voll fit und dann kamen die Angehörigen rein und da war man natürlich also der Wunderarzt.
Der Held.
Klar, ja. Aber das zeigt eben, die Psyche reagiert, Koma ist ja ein extremer psychischer Zustand, reagiert eben auf körperliche.
Was ist ein psychischer Zustand, würden Sie sagen? Also, weil es
ja, Koma heißt ja bewusstlos.
Ja.
Was denn sonst?
Ja, aber da fängt ja genau bei mir jetzt gerade auch die Schere an. So, was ist denn physisch und psychisch? Weil psychisch für mich so ein Seelenzustand ist irgendwie oder so.
Ja, aber sind nicht mehr klar im Kopf.
Ja, okay.
Da sind sie im Koma. Ja. Und das ist ein erheblicher Krankheitszustand sozusagen psychisch. Aber der kann durch körperliche Phänomene ausgelöst werden. Und auch ein Hirntumor oder eine Hirnblutung oder eine Hirnentzündung, also diese körperlichen Störungen des Gehirns, können letztlich alle anderen psychischen Krankheiten, die es gibt, imitieren, wie ein Chamäleon. Und deswegen ist immer wichtig, man sieht jemand, der ist Alkoholiker oder man hat den Eindruck, es ist ein Alkoholiker oder schizophren oder depressiv. Und da muss man immer jemanden körperlich untersuchen, was sich dann herausstellen kann, der hat einen Hirntumor und das sieht nur so aus wie eine Depression. Man schneidet den Hirntumor raus und schon ist der nicht mehr depressiv.
Ist es dann nicht ein bisschen, gefährlich ist immer so ein großes Wort, aber das ist halt medizinisch, in dem Sinne nicht ausgebildete Psychotherapeuten gibt, wo man direkt hingehen kann, als Privatpatient so zum Beispiel, die sowas vielleicht dann gar nicht auf dem Schirm haben?
Ja, das haben Sie jetzt sehr schön gesagt. Das könnte ich nicht besser formulieren.
Okay.
Natürlich. Okay, ja. Das ist ja das Problem heutzutage. Ich habe mal vor 2 Jahren einen Artikel in der Zeit geschrieben über den Zusammenbruch der ambulanten psychiatrischen Versorgung in Deutschland. Das ist in der Tat dramatisch. Vor 30 Jahren, als ich anfing in der Psychiatrie, bekam ich für einen schwer psychisch Kranken binnen 3 Tagen einen Therapieplatz. Heute dauert das in Köln und in anderen Städten Deutschlands 3 bis 4 Monate. Und jemand, der wirklich schwer psychisch erkrankt ist, der kann nicht 3 Monate warten. Das ist eine Zumutung. Aber diese Leute haben keine Lobby. Und ich habe dann damals erleben müssen, ich habe meinen Artikel lesen lassen von Fachleuten, damit das alles auch wirklich stimmt. Mhm. Und es gab einen Aufstand vor allem von Psychotherapeutenfunktionären. Das ist eine ganz üble Sorte. Das sind vielfach Leute, nicht alle, aber das sind vielfach Leute, die sind nicht daran interessiert, die sind daran interessiert, wie Psychotherapeuten an Patienten kommen, aber nicht daran interessiert, wie Patienten an Therapeuten kommen. Und die sagen auch jedes Jahr, wir brauchen mehr Psychotherapeuten, wir brauchen nicht mehr Psychotherapeuten. Wir brauchen klare Kontrollen, dass zulasten der Solidargemeinschaft nur Kranke behandelt werden. Und wenn wir das erreichen würden, wenn das richtig fachlich gut kontrolliert würde, dann hätten wir nächste Woche bereits genügend Therapieplätze.
Und das geht würde über die Psychiatrie gehen, weil die erstmal sozusagen
schließt jetzt an Ihre Frage an. Ja. Psychiater sind, das wissen viele Leute auch nicht, Ärzte. Ja. Iatros heißt der Arzt. Das heißt, wenn ein Patient mit einem psychischen Unwohlsein, sag ich mal, zu mir kommt, dann rede ich mit dem und sehe, wie der psychisch dran ist. Dann muss ich ihn körperlich untersuchen, weil ich auch Arzt bin. Kann ich das auch? Ich habe auch eine neurologische Ausbildung, kann feststellen, hat der irgendwelche Hinweise auf einen Hirntumor oder auf eine Schilddrüsensymptomatik, irgendwas? Ja. Und bevor ich das nicht klar habe, kann ich eigentlich überhaupt keine Diagnose stellen. Also ein psychologischer Psychotherapeut kann streng genommen, das ist gar nicht kränkend gemeint, gar keine Diagnose stellen, wenn er nicht jemanden hat, der eine körperliche Untersuchung macht. Also aus dem reinen psychischen Eindruck kann man das nicht machen. Das heißt nicht, dass die nicht sehr kompetent Diagnosen stellen können, wenn die körperliche Untersuchung stattgefunden hat. Ja. Also wenn die körperliche Untersuchung keinen Befund ergeben hat, dann kann ein psychologischer Psychotherapeut sehr kompetent eine Diagnose stellen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber für den Patienten ist das erstmal zum psychologischen Psychotherapeuten gehen, dann stellt der eine Verdachtsdiagnose, sagt, Sie müssen jetzt aber nochmal zum Hausarzt oder zum Neurologen, dann müssen Sie sich mal körperlich untersuchen lassen. Und wenn die Depression zum Beispiel ganz schwer ist, muss man leitlinienorientiert auch antidepressive Medikamente geben zum Beispiel. Das kann der psychologische Psychotherapeut auch nicht. Ja. Dann muss der arme Patient, dem es sowieso schon schlecht geht, zur dritten Instanz gehen, noch zu einem Psychiater, dem noch Medikamente verschreibt.
Und das alles muss er sich selbst suchen.
Und ja, das muss er sich suchen, dann sitzt er von den gelben Seiten im Telefonbuch und dann haben die alle Wartezeiten von einem halben Jahr oder so. Ja. Und derjenige, der jetzt keine Wartezeiten von einem halben Jahr hat, ist wahrscheinlich unfähig, wird dem ganzen Patienten weglaufen. Also das ist für Patienten eine völlig untragbare Situation eigentlich und man könnte das lösen. Also man könnte das lösen, sodass in 2 Wochen, das habe ich auch Politikern schon gesagt, in 2 Wochen alle psychisch Kranken Deutschlands binnen 2 Wochen einen Therapieplatz hätten. Binnen 2 Wochen. Und zwar so, dass man alle Psychiater Deutschlands, jeder Psychiater in Deutschland ist Psychiater und Psychotherapeut, beides. Ja. Alle Psychiater in Deutschland, auch die Krankenhauspsychiater, freischaltet. Und sagt, jeder, der denkt, er hat eine psychische Störung, kann zu einem Psychiater gehen. Für ein solches Orientierungsgespräch, würde ich das nennen, müssen die Krankenkassen auch entsprechend Geld geben und nicht wie jetzt für schwer psychisch Kranke 50 Euro pro 3 Monate. Also wenn ein Psychiater 3 Monate lang so oft wie er da redet, was immer er macht mit dem Patienten, der kriegt 50 Euro dafür, während ein psychologischer Psychotherapeut für eine einzige Stunde 80 Euro
oder so,
weniger als eine Stunde. So, ein Psychiater behandelt 1000 Patienten im Jahr, ein psychologischer Psychotherapeut 50. Und die verdienen genauso viel. Da stimmt doch was nicht. Mhm. Ja. Das heißt, wenn die Psychiater feststellen würden, die können erstmal feststellen, ist das überhaupt eine psychische Erkrankung, die man zu Lasten der Krankenkassen behandelt. Es gibt ja Leute, die haben Ehekrisen. Es gibt Leute, die haben sich beruflich übernommen. Das sind keine Krankheiten. Das ist eigentlich ein Hinweis. Ich habe den falschen Job oder ich bin da falsch befördert worden. Ich kann das nicht. Ja. Und das heißt, das Problem ist heute, dass vielfach soziale Kontexte auseinanderfallen. Das Dorf funktioniert nicht mehr. Die Großfamilie funktioniert nicht mehr. Und wenn die Leute in die Krise kommen, dann gehen sie zum Psychotherapeuten in der Annahme, Psychotherapeuten hätten Lebenserfahrung. Das haben die aber gar nicht. Ja, wir haben gar keine Lebenserfahrung. Wir können sehr gut Krankheiten behandeln, aber wo sollen wir denn Lebenserfahrung her haben? Wir sitzen jahrzehntelang hier in kleinen Räumen und sprechen mit gestörten Leuten, haben doch keine Lebenserfahrung. Ja. Das heißt, wenn sie wirklich eine Lebenskrise haben, dann gehen sie doch lieber zum alten Mütterchen in der Eifel, das meine ich gar nicht von oben herab, die gar kein Abi hat, ja. Aber der schon mal ein Kind gestorben ist, der Mann fremdgegangen ist und was erlebt haben. Ja, ja. Und wie ist die damit klargekommen? Das ist viel hilfreicher. Oder eine gute Freundin. Und auch nicht Psychotherapeuten. Aber die Leute haben den Eindruck, wenn eine Frau plötzlich von ihrem Mann verlassen worden ist, dann ist das schlimmer als eine schwere Depression. Aber das ist überhaupt nicht krank. Das ist eine völlig gesunde emotionale Reaktion, die man auch nicht pathologisieren sollte. Aber ich habe ja Journalisten, ich habe ja auch den Eindruck, der Journalismus funktioniert nicht mehr richtig. Können Sie ja selbst mal machen, Sie arbeiten ja auch quasi journalistisch. Ja. Ich habe Journalisten mal aufgefordert, gehen Sie mal zu 30 Psychotherapeuten und psychologischen Psychotherapeuten lassen sich da, gehen da zu einer Sitzung und sagen, dass sie dass ihre Partnerin sie gerade verlassen hat, sie nicht mehr richtig schlafen können. Und sie ganz verzweifelt sind und sie hätten die Partnerin so toll gefunden und jetzt sei die mit einem anderen da und ihnen wird das immer vor Augen stehen und das sei immer ganz schrecklich. Und das sei vor 2 Wochen passiert.
Brauchen Sie Therapie?
Das ist nach allen wissenschaftlichen Kriterien überhaupt keine Krankheit. Ja, also das ist eine normale Trauerreaktion, die überhaupt nicht pathologisch ist so. Ich würde vermuten, dass Sie bei den 30 Psychotherapeuten von 90% der psychologischen Psychotherapeuten die Diagnose mindestens einer mittelgradigen depressiven Episode bekommen.
Und unterstellen Sie da jetzt sozusagen, dass die erst an sich denken und sozusagen erstmal, ich mache daraus jetzt ein Geschäft. Also es läuft sicherlich nicht so total bewusst so, aber ist dieses Problembewusstsein dafür, dass es einfach ganz normale Krisen gibt, nicht ausreichend ausgebildet?
Nein, also ich glaube nicht, dass das böse Menschen sind, psychologische Psychotherapeuten. Ich bin befreundet mit vielen, die machen eine gute Arbeit, aber das System ist ein Problem, ja. Also wenn und man will ja auch hilfsbereit sein, ja. Wenn da jemand kommt, der vor Ihnen sitzt und heult, ja. Sie sind psychologischer Psychotherapeut und der hat gar keine Alternativen. Ich plädiere ja dafür, man müsste eigentlich so Lebenscoaches einführen, dass manche der psychologischen Psychotherapeuten sich als Lebenscoaches niederlassen. Und dann zahlt man aber dafür. Dafür zahlt man, ja. Und dann kann man mal mit jemandem reden, der vielleicht
Beistand. Eine
Lebenserfahrung hat. Ja. Beistand, ja. Aber man muss sich selbst nicht zum Patienten machen.
Nicht pathologisieren. Also
man muss sich nicht pathologisieren.
Ja.
Und man macht das nicht zulasten der Solidargemeinschaft, nicht? Also wenn man ja nicht krank ist. Und das wäre ja völlig in Ordnung. Aber da es das nicht gibt, und würde ich jetzt nicht sagen, ein psychologischer Psychotherapeut, der Ihnen eine mittelgradige depressive Episode diagnostiziert, ist jetzt ein verbrecherischer Mensch oder sowas, der will Ihnen einfach helfen und sagt, Sie sind jetzt gekommen, ich will Ihnen helfen, mache ich jetzt mal die Diagnose. Diese Diagnose stimmt aber nicht. Aber das System fördert das. Und das Problem ist, ich habe das mal ein Beispiel deutlich gemacht, wenn mein Nachbar mich ansprechen würde und sagen würde, Herr Lütz, meine Frau ist ein Jahr in Amerika, ich hätte mal gerne einmal die Woche so ein nettes Gespräch. So, ich langweile mich. Könnte ich das mit Ihnen machen? Und dann könnte ich aus dem Internet so einen Antrag ziehen, den man bei der Krankenkasse stellt, tue die Daten von dem rein, schreibe mittelgradige depressive Episode und dann muss das noch zu einem Gutachter. Der Gutachter entscheidet, ob das tatsächlich genehmigt wird. Und das sagen dann auch die Krankenkassen immer, ja, geht ja zum Gutachter, ja. Man muss aber nur wissen, dass 97% der Gutachten positiv ausgehen. Das heißt alle. Das heißt, wenn ich kann dann einmal die Woche mit Herrn Müller aus der Nachbarschaft reden, habe einen netten, gut geduschten Menschen, der gescheite Gespräche führt, ich kriege 80 € pro Stunde ein Jahr lang. Und dann ruft mich eine halbe Stunde später eine Borderline-Patientin an. Schwer gestört, dringend Therapiebedürftig,
für die haben ritzt keine Zeit sich
selbst, mehr. Suizidal, ja. Dauernd in Stimmungsschwankungen, kommt nicht pünktlich in die Therapie, legt sich mit mir an. Und dann sage ich, nächster Therapieplatz, 1,5 Jahre. So. Und dann habe ich nette, gut geduschte Patienten, ja. Und das ist ein Systemfehler. Und wenn man eben die Psychiater freischalten würde, dann müsste ein Psychiater
freischalten,
dass jeder, also ein Krankenhauspsychiater darf nicht normalerweise jetzt ambulante Behandlung machen oder sowas, ja. Aber wenn hier alle in der Psychiatrie erfahrenen Ärzte an meinem Krankenhaus und hier an den Kliniken Kölns, ja, das sind schon mal gleich, sage ich jetzt mal aus der Hüfte, 150, ja, die hier stationär arbeiten. Wenn diese ganzen 150 Psychiater jetzt für psychisch Kranke in Köln freigeschaltet werden, sodass die da sich bei dem Termin holen können. Und jeder dieser Psychiater, der würde jede Woche ein paar so Orientierungsgespräche anbieten.
Ja.
Dann würde so ein Gespräch eine Stunde dauern vielleicht, eine gute Untersuchung, auch eine körperliche Untersuchung beinhalten. Da käme dann raus, entweder das ist eine Lebenskrise, die sie haben, das geht nicht zulasten der Solidargemeinschaft. Oder es käme raus, es ist was Körperliches, wir müssen da körperlich was machen, operieren oder ich weiß nicht was. Oder man sagt, es ist eine schwere Depression zum Beispiel, man muss dringend ein Antidepressivum geben, aber man muss auch Psychotherapie machen. Und dann bin ich dafür, dass diese Psychiater oder in der Psychiatrie erfahrenen Ärzte auf dem Rezeptblock schreiben können, 20 Stunden Psychotherapie. Ohne Gutachten, ohne Antrag, 20 Stunden Psychotherapie. Und dann sollte jeder Psychiater mal mindestens 20 psychologische Psychotherapeuten persönlich kennen, ja? Nicht gelbe Seiten, persönlich kennen, wo er ihn überweisen kann. Und sagen wir, auch da ist eine soziale Phobie, da würde ich
mal zum Verhaltens Therapeuten. Das ist natürlich schwierig zu leisten in der Praxis wahrscheinlich, oder?
Also nee,
oder macht man dann nicht. Symposien oder macht man sozusagen...
Also, brauche ich eine Woche für.
Okay.
In einer Woche würde ich...
Laden Sie ein?
Und, ja, ich würde mal gucken, wer hier in der Nähe als Psychotherapeut ist und würde da mal hinfahren, fragen, wie arbeiten Sie? Und dann würde ich diesen psychologischen Psychotherapeuten auch Patienten schicken. Und wenn das nur 20 Stunden sind, nach 20 Stunden muss der Patient ja wieder bei mir sein. Und dann sehe ich, ob es dem besser geht.
Ja, okay.
Und dann weiß ich, boah, das funktioniert aber gut. Ja. Und dann hat der Patient nicht die Situation wie jetzt. wo der völlig diffus vor den gelben Seiten sitzt und überhaupt keine Ahnung hat, wie qualifiziert die Leute sind, sich auch mit den Therapieverfahren nicht auskennt und im Grunde völlig allein gelassen wird. Also man könnte das sofort machen, aber dass man das nicht macht, liegt an Berufspolitik. Also da gibt es ganz starke Interessen und jeder, der das jetzt hört, bei ihrem Podcast wird, wenn das psychologische Psychotherapeuten hören, werden die wieder auf die Barrikaden gehen und sagen, wir können das doch eigenständig, wir sind doch nicht abhängig vom Psychiater. Das sage ich auch gar nicht. Ich sage nur, dass dann die Gutachten von einem Psychiater oder in der Psychiatrie erfahrenen Arzt gemacht werden, der den Patienten persönlich gesehen hat und nicht am Schreibtisch irgendwelche Antragsformulare.
Ja, die Gutachten machen Psychiater wieder bei den Krankenkassen.
Ja, bei den Krankenkassen, aber Psychotherapeuten machen das bei den Krankenkassen, aber die sehen die Patienten nicht, die haben nur die Schriftform. Und wenn sie als niedergelassener Psychotherapeut ein bisschen Routine haben, dann wissen sie, wie sie einen Antrag formulieren, dass der durchgeht.
Gibt es eigentlich überhaupt, also oder natürlich gibt es das wahrscheinlich, aber Sie sagen jetzt, haben jetzt Beispiele gebracht wie eine Höhenangst, die man jetzt therapieren kann. Das ist natürlich klar, weil das relativ oder das erscheint klar erstmal so, weil das ein
ist aber sehr lästig.
Klare, ja, das glaube ich, aber es ist auch ein sehr klar oder verständliches Phänomen selbst für den Laien. Aber es gibt ja sicherlich auch Grenzfälle zwischen was ist krank, was ist gesund. Also wo man nicht so einfach oder wo Sie auch sehr auf die Suche gehen müssen oder wahrscheinlich oder ist das für Sie jetzt relativ schnell immer abzuklären? Also was sind denn diese Kriterien?
Ja, das können wir fachlich schon ganz gut. Also erstmal ist ein wichtiges Kriterium, im Zweifel ist jemand gesund, aber merkwürdig wie Sie und ich. Mhm. Also man muss nicht gleich alles pathologisch machen, wenn jemand skurril ist oder so. Ja.
Oder außergewöhnlich.
Oder außergewöhnlich ist, ja. Also richtig. Zum Beispiel bin ich nicht der Auffassung, dass Donald Trump zum Beispiel ein Narzisst ist. Da gab es so amerikanische Psychotherapeutenvereinigungen, die haben das irgendwie erklärt. Narzissmus ist eine schwere Störung. Ja. Und wenn Sie wirklich einen schweren Narzissmus haben, dann haben Sie nachher keine Freunde mehr, weil Sie das nicht aushalten, wenn Sie dauernd beweihräuchern müssen. Ja. Und das muss man dann therapieren. Das kann man auch therapieren. Das ist sehr aufwendig, sehr schwierig. Ich hatte letztlich Otto Kernberg hier bei uns. Das ist international der berühmteste Psychotherapeut. Der ist Spezialist für Narzissmustherapie. Wohnt auch noch in New York. Also wäre sehr geeignet. Mhm. Aber da gibt es ja gar keine Chance, weil Herr Trump zum Beispiel überhaupt nicht therapiemotiviert ist. Und ich glaube auch nicht, dass er psychisch krank ist. Ich glaube, dass er ausgesprochen unmoralisch ist.
Und würden Sie keine Diagnose stellen, weil es professionell nicht geht? Oder vermuten Sie wirklich, er ist nicht krank?
Ich glaube nicht, dass er krank ist. Also aus dem, was ich lese, ich habe mit dem ja jetzt noch nicht persönlich gesprochen, aber aus dem, was ich lese, erlebe ich einen. Und da müssen wir, plädiere ich sehr dafür, die alten deutschen Worte für diese Phänomene wieder zu benutzen und nicht so Krankheitsbegriffe. Mhm. Ja? Also ich glaube, der ist ausgesprochen egozentrisch, der ist rücksichtslos, der ist unmoralisch, der ist egoistisch, der geht über Leichen.
Und somit auch verantwortlich
für das, was er tut. Ist verantwortlich für das, ja, der ist nicht krank. Ja, so. Und das ist im Grunde eine Verharmlosung. Wir neigen dazu, Leute, die sehr außergewöhnlich sind oder außergewöhnlich gefährlich sind auch, oder auch bei Verbrechen ist immer wieder so, dass die Leute denken, der muss doch psychisch krank sein. Es gab auch mal so eine Zeit, wo Gutachter dann alles auf die frühe Kindheit geschoben haben. Das ist inzwischen auch vorbei. Also das ist ja mit einer Rechtsordnung gar nicht zu vereinbaren. Jeder hat eine schwere Kindheit. Ich meine, ich bin ganz schwer aus dem Uterus rausgekommen und Sie möglicherweise auch. Das ist ja immer schwierig. Ich kann mich gut erinnern. Ja. Im Zweifel, das wäre das Kriterium, im Zweifel ist jemand gesund. Es sei denn, man kann wirklich eine psychische Erkrankung klar diagnostizieren. Und das kann man eigentlich ganz gut. Also das ist nicht so aus dem Bauch raus.
Okay. Weil wir jetzt gerade gesund und krank gegeneinander gestellt haben, macht der Begriff Normalität überhaupt eigentlich Sinn im psychiatrischen Sinne? Also was ist normal?
Ja, ich habe ja dieses Buch geschrieben, Irre, wir machen die Falschen, wir probieren sie Normalen, eine heitere Seelenkunde.
Ja.
Das ist ja ein ganz witziger Titel gewesen, das war auch ein großer Bestseller und ist eben eine Einführung in die Psychiatrie. Aber der Begriff der Normalität ist ja ein so schillernder Begriff. Mhm. Dass der ja auch eher ironisch auch bei dem Titel verwandt worden ist. Ja. Also ich hoffe, dass ich nicht normal bin. Ja, ist ja langweilig. Also ich hoffe, dass ich irgendwie farbig bin und sie auch. Und dass jeder Mensch ist außergewöhnlich. Jeder Mensch ist außergewöhnlich. Es gibt 7 Milliarden unterschiedliche außergewöhnliche Menschen. Erst wenn Leiden eintritt, das ist das entscheidende Kriterium. Erst wenn Leiden eintritt, dann stellt sich die Frage, der Therapie und dann darf man auch erst diagnostizieren. Aristoteles hat gesagt, die Diagnose ist eine ganz spezifische Erkenntnisform, die es nur da gibt, nämlich eine zweckorientierte Erkenntnis, eine Erkenntnis zum Zwecke der Behandlung. Deswegen sage ich meinen Assistenzärzten manchmal, erinnere ich die manchmal an den alten Aristoteles, weil unter Psychos ist es üblich, Diagnosen auf Leute anzuwenden, die ja beim gar nicht einen Krankenschein abgegeben haben, insbesondere auf Kollegen. Das ist natürlich ein Missbrauch von Diagnosen. Also bei uns im Haus ist zum Beispiel der Ausdruck narzisstisch verboten, es sei denn, man kann die Kriterien des DSM, des Klassifikationssystems anwenden, dann ist das erlaubt. Ja. Aber es ist immer die Gefahr, dass man diese Ausdrücke missbraucht, um jemanden zu diskreditieren.
Ja, oder falsch zu diagnostizieren im
Zweifel. Oder falsch, ja, aber ja. Also gerade der Ausdruck narzisstisch ist vor allem ein Schimpfwort geworden.
Ja, ja, wird ja auch einfach in der Alltagssprache viel verwendet. Ja. Was hat Sie denn eigentlich dazu gebracht, Psychiater zu werden und nicht vielleicht Chirurg?
Ja, Chirurg ist ja schrecklich. Ich wollte nie sozusagen Autoreparateur werden. Wobei ich jetzt mal sagen muss, also Chirurgen sind nette Leute und so, ich bin auch befreundet mit Chirurgen, aber das wäre für mich nichts gewesen. Ich bin auch sehr unpraktisch. Mhm. Also bei uns zu Hause ist meine Frau eigentlich für die technischen Dinge zuständig. Und ich fand das immer interessant. Ich habe Philosophie studiert, ich habe auch Theologie studiert. Das heißt, den Menschen zu erleben, existenziell zu erleben, und die Psychiatrie ist die erfolgreichste medizinische Disziplin der letzten 70 Jahre. Ja, also wir haben die durchschnittliche Liegezeit in der Psychiatrie von 6 Jahren auf 3 Wochen bekommen.
Das würde man als Laie wahrscheinlich wirklich nicht denken.
Nee, das denkt man natürlich nicht. Die
Chirurgie wahrscheinlich, ja. Weil dann kommt der Gips dran.
Ja, aber
dann,
das ist ja immer spektakulär, ja. Mhm. Dass die durchschnittliche Liegezeit in Deutschland in der Psychiatrie 3 Wochen sind, ja.
Also das die Aufenthaltszeit in der Klinik.
Ja, sozusagen. Durchschnittliche Aufenthaltszeit. Mhm. Man denkt doch, das ist eine Klapsmühle, da bin ich jetzt für Monate oder Jahre. So war es ja früher auch. Mhm. Und früher hatten wir Wärter, ja, die warteten ab, bis es besser wurde, ja, aber konnte nichts machen. Heute können wir prophylaktisch vorbeugend was geben. Sie können bei affektiven Störungen, bei manisch-depressiven Erkrankungen, wie man das früher nannte, bipolaren Störungen, wie man heute sagt, da können Sie mit Lithium bei vielen Patienten diese Phasen verhindern, beziehungsweise viel seltener machen oder viel, viel geringer ausgeprägt, viel kürzer. Das heißt, wir haben heute enorme therapeutische Möglichkeiten. Mhm. Und wissen Sie, wenn ein Familienvater hier auf der Zoobrücke steht und runterspringen will, weil er eine schwere Depression hat, ich behandle den hier und nach 8 Wochen sagt der Herr Doktor, wie konnte ich auf die Ideen kommen? Ich habe eine nette Frau, tollen Job und so. Ja, sage ich, Sie haben eben eine Depression gehabt, die ist jetzt vorbei, haben das gut behandelt. Dann haben Sie wirklich als Psychiater den Eindruck, da habe ich wirklich was Tolles gemacht. Mhm. Während wenn der tatsächlich springt, und er hat dann die Geräten gebrochen irgendwie und der Chirurg flickt das zusammen, ist auch ganz schön. Aber
okay, also der Gedanke war für Sie reizvoller, sozusagen den Menschen als seelisches Wesen nochmal auf die Spur zu bringen. Ja. So, ja.
Und außerdem als Rheinländer redet man gerne und unser Skalpell ist ja die Zunge.
Ja, okay, ja. Aber auch die Pillen sozusagen.
Also auch die Pillen, ja. Auch die Pillen, wenn sie richtig indiziert sind. Ja.
So in Anspielung auf Ihr Buch, geht es denn darum, die Leute wieder glücklich zu machen? Oder geht es darum, Menschen glücklich zu machen?
Nee. Glücklich machen wollen wir die Leute nicht. Wir wollen, also schon Freud hat gesagt, das Höchste, was wir können, ist das Unglück zu vermindern. Ja? Also glücklich machen soll sie ihre Frau, ja, oder ihre Kinder oder ihre Freunde, ja. Doch nicht im Psychiater. Schrecklich.
Ja. So haben sie es nie.
Nein, ich mache die Leute nicht glücklich. Ich mache sie weniger unglücklich.
Lebensfähiger.
Und ermutige sie, dass sie sich selber glücklich machen können.
Was gibt es aus den letzten Jahren eigentlich neue, so also revolutionäre Behandlungsmethoden in irgendeiner Form? Also
ja, das ist ein bisschen ein Problem. Also wir hatten in den 50er, 60er Jahren hatten wir sehr viele neue Medikamente, Antidepressiva, Neuroleptika. Mhm. Dann hatten wir nochmal in den 90er Jahren eine neue Generation von Antidepressiva und Neuroleptika, die weniger Nebenwirkungen haben. Das ist auch ganz gut. Inzwischen stagniert das so ein bisschen, was ich auch bedenklich finde. Also die Forschung lässt da auch so ein bisschen nach. Es gab, zwischenzeitlich gab es auch so einen Hype, da hat man viel zu viel Medikamente gegeben. Also hat man bei leichten Depressionen schon Antidepressiva gegeben. Da wissen wir inzwischen, das wirkt überhaupt nicht. Oder nur Placebo-Effekte oder sowas. Also man muss schon genau hingucken, was man macht. Es wäre sicherlich wünschenswert, dass da wieder mehr Forschung stattfinden würde. Mhm.
Sie haben jetzt aber nur von Medikamenten gesprochen.
Ja, in Psychotherapie ist natürlich dauernd irgendwas los.
Ein Prozess,
ja. Aber wenn Sie da mal genauer hingucken, gibt es da leider eben auch eher diese etwas verkrusteten berufspolitischen Machtspielchen, die da laufen. Also das die klassischen Analytiker sich da immer, also die sind früher, die Armen sind früher ziemlich verfolgt worden. Die hatten es ziemlich schwierig, bis sie sich durchgesetzt haben, aber sie haben sich dann durchgesetzt und die sitzen jetzt an Schaltstellen und sorgen auch dafür, dass andere wirksame Methoden nicht hochkommen. Und die Psychoanalyse selbst ist ja in ihrer Effizienz vorsichtig gesagt umstritten. Ja, also damals hat Klaus Grave im Auftrag der Bundesregierung 1994 die Effizienz der Therapiemethoden untersucht, aber kam raus, die große Psychoanalyse ist nur für Gesunde geeignet.
Als Hobby gar nicht so, oder was?
Ja, gab es eine große Spiegelgeschichte drüber damals. Ja. Und die Analytiker waren empört. Aber es stimmt natürlich. Also wenn Sie, ich selbst habe so eine psychoanalytische Selbsterfahrung gemacht. Mhm. Wenn Sie sich selbst mal analysieren, psychisch von Ihrer frühen Kindheit bis heute und so, dann müssen Sie schon sehr stabil sein. Ja, also.
Und also wenn Sie sowieso schon ein Problem eine Krise auslösen,
ja, oder noch mal, wenn Sie sowieso schon ein Problem haben und dann jetzt sich das Ganze dann nochmal reinziehen, dann kann das durchaus problematisch sein.
Also destabilisieren im Zweifel. Ja. Sie sind ja Chefarzt.
Ja.
Sind Sie noch erreichbar sozusagen für durchschnittliche Patienten? Das ist ja immer so eine Thematik, da geht es auch so um Privatversicherungsgeschichten und so. Also kommt man an Sie eigentlich als Patient so einfach ran oder wird man erstmal zu Kollegen?
Also das muss man sagen, also was ich sehr bedauere ist, ich habe am meisten mit Patienten zu tun gehabt und das war in dieser Hinsicht auch die schönste Zeit als Assistenzarzt.
Ja.
Da nehmen Sie einen Patienten auf, da begleiten Sie ihn, da reden Sie mit den Angehörigen, da beobachten Sie den Therapiefortschritt, da so. Mhm. Schon als Oberarzt ist es so, dass Sie dann nicht mehr diesen direkten Kontakt haben, sondern eher so einen Supervisionskontakt gucken. Beim Assistenzarzt hat er da auch an alles gedacht und so. Und man hat auch mehr Patienten, man hat nicht mehr diesen persönlichen Zugang. Und als ärztlicher Direktor einer so großen Klinik, wie wir das hier haben, habe ich de facto nur noch sehr, sehr wenig mit Patienten zu tun, was ich sehr bedauere. Und dadurch, dass ich diesen Bestseller geschrieben habe, Irre, wir behandeln die Falschen, bekomme ich jetzt noch manchmal täglich
Briefe.
Irgendwelche Anfragen aus ganz Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz und so. Können Sie mich nicht beantworten? Sie sind die letzte Chance.
Wie reagieren also, Sie
darauf? Können Sie darauf reagieren? 6 Seiten, 7 Seiten Briefe.
Ja, ja.
Ich lese es noch nicht mal mehr. Weil es einfach so ist, das klingt zwar jetzt ein bisschen harsch, aber weil es einfach so ist, wenn ich es alles lesen würde, müsste ich meine Tätigkeit komplett einstellen. So. Und ich kann das auch nicht gut andere Leute jetzt lesen lassen, die ja dann auch gar nicht tätig werden können. Und ich kann nur sagen, das kann ich ja vielleicht hier über den Podcast mal sagen, ich finde, die beste Behandlung ist nicht bei Dr. Lütz in Köln, sondern die beste Behandlung ist beim Psychiater um die Ecke, ja, in der Nähe.
Das hatten wir ja vorhin. Also das heißt, zum Psychiater erstmal zu gehen, auch um diese körperliche Abklärung
also
zu machen.
Also ich würde immer raten, erstmal zum Psychiater, um Psychotherapeuten zu gehen.
Ja.
Ich würde den Hausarzt fragen, mit welchem Psychiater, Psychotherapeuten arbeiten zusammen. Da würde ich jetzt erstmal hingehen und sehen, ob die Chemie da stimmt, also ob man gut klarkommt mit dem. Ich bin ja auch katholischer Theologe, ich werde dann häufig von Christen gefragt, kennen Sie einen christlichen Therapeuten? Und da ist meine Antwort immer, Sie brauchen keinen christlichen Therapeuten, Sie brauchen einen guten Therapeuten. Und gehen Sie eben zum Psychiater um die Ecke und sagen, Sie seien katholisch und würden das gerne bleiben, ob er damit klarkäme. Mhm. Und dann sagt er vielleicht, ich bin gerade aus der Kirche ausgetreten, ich finde den Laden scheiße, gehen Sie bitte zum Kollegen, ich bin da emotional einfach nicht neutral.
Nicht der Richtige.
Und das wird er auch sagen. Also ich glaube, ein seriöser Psychiater wird das sagen. Oder jemand sagt, ich bin aus der ehemaligen DDR, ich bin gar nicht getauft, ich weiß gar nicht, wie katholisch geschrieben wird, aber Depression kann ich gut behandeln und bei dem bleiben Sie dann bitte.
Ja, also Vertrauen darin haben, dass nicht nur Dr. Lütz die Behandlung machen kann, sondern eben auch die Kompetenz um die Ecke eventuell.
Ja, nicht auch, sondern sogar besser als ich. Also je weiter Sie wegfahren zu einem Therapeuten, desto mehr denken Sie, das ist ein großer Guru und ich bin ein kleines Würstchen. Und das ist für eine Psychotherapie schon die denkbar schlechte Voraussetzung.
Okay, okay.
Sie müssen auf Augenhöhe, der Psychotherapeut ist ein Dienstleister, der soll Ihnen helfen, größer zu werden und nicht selbst der Große sein.
Ja. In welchen Situationen haben Sie denn Patientenkontakt? In besonders schweren Fällen oder?
Also ich habe Ihnen schon gesagt, in letzter Zeit habe ich leider sehr wenig Kontakt.
Ja, ja.
Das ist häufig bei Beschwerden zum Beispiel. Das finde ich sehr wichtig in der Psychiatrie.
Ja.
In einer Psychiatrie, in der sich niemand beschwert, ist eine schlechte Psychiatrie. Man muss eine gute Beschwerdekultur haben, finde ich.
Also Patienten beschweren.
Ja, ja. Patienten oder Angehörige sich beschweren und das Gefühl haben, ernst genommen zu werden. Es gibt natürlich völlig absurde Beschwerden, das gibt es natürlich auch. Aber die allermeisten sind keine absurden Beschwerden. Und die sind sehr emotional, die sind auch unsachlich, aber nicht absurd. Und ich hab mir es zu eigen gemacht in den letzten Jahren, dass ich, wenn ich so einen Beschwerdebrief bekomme, mit meinen Mitarbeitern, über die sich da beschwert wird, überhaupt nicht rede, das wissen die auch, sondern mir einfach einen Eindruck von dem Brief verschaffe und denjenigen, den Briefschreiber, anrufe. Und sage, also es soll jetzt per Podcast nicht heißen, dass man sich hier nur beschweren muss und dann kriegen sie einen Anruf von mir. Da bin ich auch nicht doof. Ja. Aber dass ich dann da anrufe und sage, ich habe Ihren Brief gelesen und ich finde das eigentlich spontan plausibel, was Sie da sagen. Ich finde das auch nicht gut. Ich würde mich auch ärgern, wenn ich so behandelt worden wäre, wie Sie das da schildern. Und ich will Ihnen nur sagen, ich kümmere mich darum. Dann haben die Leute den Eindruck, sie werden ernst genommen. Und ich meine das auch ernst. Ich mache das nicht nur so psychomäßig. Und dann rede ich mit meinen Mitarbeitern und dann stellt sich häufig heraus, dass die Darstellung in der Beschwerde nicht ganz so ist, wie der Mitarbeiter das wirklich erlebt hat. Und dann rufe ich dann nochmal an und sage, ich habe jetzt mit meinem Mitarbeiter besprochen, der schildert das ein bisschen anders. Und dann ist der Beschwerdeführer durchaus auch bereit, sich das anzuhören, weil er dann den Eindruck hat, ich werde da schon ernst genommen und so alles nehmen die da nicht an, aber das ein oder andere, das sehen die einen, das ist nicht gut gelaufen und das versuchen wir jetzt besser zu machen. Und das ist, finde ich, meine Aufgabe als Chefarzt.
Ja. Gibt es unter den Therapeuten oder Psychiatern oder wie auch immer hier sozusagen verarbeitende Gespräche? Also müssen die Therapeuten ihre eigenen Eindrücke auch verarbeiten, sich gegenseitig erzählen, um das sozusagen durchstehen zu können, was
den ganzen Tag abkriegt. Es gibt Balint-Gruppen zum Beispiel, das haben wir auch hier im Haus, wo man eben gerade auch schwierige Patienten mal zur Sprache bringt und ein bisschen auch lernt, wie man damit umgeht. Ja, also psychische Krankheiten können ja auch den Therapeuten, den Arzt, den jungen Arzt sehr belasten. Und da ist wichtig, dass man auch die Solidarität mit anderen Fachkollegen erlebt. Und das finde ich sehr, sehr wichtig.
Ging Ihnen das am Anfang, also hatten Sie Schwierigkeiten am Anfang mit der Arbeit? Fiel Ihnen das gleich alles leicht? Also,
leicht nicht immer. Also, wenn ein Patient sich mal suizidiert hat, zum Beispiel sich umgebracht hat, den man behandelt hat als junger Assistent, das ist schon schwierig. Und da achte ich auch drauf, wenn hier das passiert, dann, dass man auch mit dem Assistenzarzt dann spricht oder der Assistenzärztin.
Ja.
Wobei man sagen muss, ich bin da mal im Fernsehen zu gefragt worden, in irgendeiner Psychiatrie hat sich jemand umgebracht und dann waren die ganz empört, die Journalisten. Und dann habe ich gesagt, hören Sie mal, eine Psychiatrie, in der sich niemand umbringt, da würde ich nie einen Patienten hinverlegen. Und sagen die natürlich, warum? Ja, also entweder die behandeln nur Gesunde, so eine Burnout-Klinik oder sowas, ja. Die kennen sich gar nicht aus mit Krankheiten. Also
Burnout
oder
ist
aber,
jetzt keine, einfach, ist keine Krankheit. Diagnose ist
sozusagen. Keine Diagnose. Okay. Oder, also das ist irgendwie so Schickimicki-Zeug. Was nicht heißt, dass nicht jemand, der sagt, ich habe einen Burnout, eine schwere Depression hat, das aber Burnout nennt. Ja, ne? Das ist was anderes.
Ja.
Oder aber, das ist eine Klinik, wo die Leute alle ans Bett ketten. Und das ist unmenschlich, da würde ich auch keinen hinlegen. Das heißt, eine freiheitliche Psychiatrie läuft immer das Risiko, dass ein Patient sich auch umbringt. Denn natürlich kann man auch Fehler machen. Können wir auch Fehler machen dabei. Wir analysieren das dann immer genau, wenn sich ein Patient umgebracht hat. Hätte man das zeitiger absehen können und so weiter. Und ich finde, man muss zu seinen Fehlern auch stehen. Ich bin immer ganz dagegen, dass manche ärztlichen Kollegen ja dazu neigen, so zu tun, als würden sie nie Fehler machen. Also ich finde, eine Fehlerfreundlichkeit in der Psychiatrie kann sehr hilfreich sein. Also wenn sie fehlerfreundlich sind, dann sagen Ihnen die Kollegen oder die Krankenschwestern auch Fehler. Ich habe das mal erlebt in einer früheren Psychiatrie, nicht hier im Haus. Da hatten wir eine Patientin, die immer hochpsychotisch kam, völlig verrückt war. Und die haben wir dann mit Neuroleptika, mit Medikamenten behandelt. Und dann war die nach einer Woche wieder auf dem Teppich. Und die war schon, ich weiß nicht, 5, 6 Mal bei uns gewesen damals. Dann wurde sie wieder eingeliefert und war wieder also hochpsychotisch. Und wir haben sie behandelt. Und nach einer Woche war sie wieder auf dem Teppich. Und dann kam, weiß ich noch, in die Chefvisite die Stationsschwester mit hochrotem Kopf und sagte, es sei was ganz Schreckliches passiert. Sie hätten zwar in der Kurve die Medikamente immer eingetragen, aber sie hätten sie nicht gegeben. Sie hätten der Patientin die ganze Woche keine Medikamente gegeben. Die Patientin war aber wieder gesund geworden. Und da haben wir erkannt, wir haben uns immer eingebildet, unsere Medikamente würden die gesund machen, das war ein Spontanverlauf. Diese Patientin hatte sehr kurze psychotische Phasen, die auch ohne neuroleptische Behandlung weggingen. Und künftig, wenn die solche psychotischen Phasen bekamen, haben wir keine Neuroleptika mehr gegeben.
Sondern ist ausgesessen sozusagen.
Ausgesessen oder was? Sozusagen.
Ja, und betreut.
Also,
ja,
aber das, ja. Aber Fehlerfreundlichkeit, wenn eine Krankenschwester sich nicht traut, das zu sagen, weil sie einfach Angst hat, da kriegt sie den Kopf abgerissen oder so, ist das nicht gut. Also man muss, wir sind alles Menschen, wir machen auch Fehler und zu diesen Fehlern muss man auch stehen, auch dem Patienten gegenüber. Und darüber muss man dann auch offen reden.
Wir müssen jetzt gleich mal zum Schluss kommen. Nochmal eine Anspielung darauf, dass Sie ja auch Theologe sind. Was hat Ihnen denn in der Zeit, wo Sie eben mehr Patientenkontakt hatten und wo es vielleicht schwieriger sozusagen im Alltag war, geholfen? Also was hat Sie stabilisiert? Was stabilisiert Sie? Nehmen Sie Sachen nach Hause? Also das wäre jetzt so der Fragenkomplex.
Ja, also da kann man kurz zu sagen, also ich sage das auch jungen Assistenten, wer nicht um 5 Uhr den Hammer fallen lassen kann innerlich und dann in der Freizeit ist, sondern die ganzen Geschichten der Patienten mit ins Privatleben nimmt, ist für die Psychiatrie nicht geeignet. Mhm. Also das halten sie nicht durch. Also sie haben dann auch kein Privatleben mehr. Und das ist zwar rührend irgendwie, dass sie das, ne, also kann man dann sagen, oh, das ist aber nett, dass der Arzt nicht schlafen kann wegen seiner Patientin. Mhm. Wenn er dann immer unausgeschlafen ins Krankenhaus kommt, da haben sie auch nichts von. Also so hart das jetzt klingt, sie brauchen eine gewisse Sensibilität, um ein guter Psychiater zu sein. Aber wenn Sie eine übermäßige Sensibilität haben und, wie gesagt, dann nicht mehr schlafen können, dann sollten Sie lieber einen anderen Job
machen. Also dieses Mitfühlen ist so eine
Sache. Ist wichtig. Also Mitfühlen ist wichtig.
Ja.
Aber nicht eben unbegrenzt. Also man muss dann auch die Dinge sein lassen können.
Ja. Spielt dieser Gedanke von Gott da auch eine Rolle für Sie?
Also ich trenne das immer. Also ich bin hier im Krankenhaus, bin ich nicht Theologe oder Christ oder so, sondern hier bin ich Psychiater und Psychotherapeut.
Ja, ja.
Ich bin häufiger im Fernsehen, die Patienten kriegen das dann häufiger mit. Das finde ich eher unangenehm. Nicht für mich, sondern für die Patienten, weil die dann Sorge haben könnten. Also der Lütz, der ist jetzt katholischer Theologe, der ist bekennender Christ.
Ja.
Und ich bin Atheist. Ja, vielleicht behandelt er mich dann nicht so nett, was nicht stimmt. Aber das könnten so Fantasievorstellungen von Patienten sein.
Ja.
Und deswegen finde ich es wichtig, das zu trennen. Ich finde es auch aus einem zweiten Grund wichtig, wenn Psychotherapeuten gleichzeitig so zum Seelsorger werden und dann auch noch Menschen sozusagen die Lebensorientierung bieten wollen, dann werden sie zum Guru. Und das halte ich für sehr gefährlich. Also die Vermischung von Psychotherapie und Seelsorge halte ich für eine ganz schlimme Geschichte, die auch Nebenwirkungen hat und die Abhängigkeiten schafft, die so sektenartige Phänomene auslöst. Also natürlich, wenn ich einen Menschen aus einer Depression befreit habe durch eine gute professionelle Therapie, durch antidepressive Medikamente und Psychotherapie, dem geht's wieder gut. Und der war so verzweifelt, dass ich umbringen wollte vorher.
Ja.
Dann ist er mir natürlich dankbar. Und wenn ich dem jetzt noch sage, ja, und jetzt würde ich ihn noch mal raten, gehen Sie noch mal beten, dann tut er das wahrscheinlich sogar, weil ich eine Autorität habe. Aber das wäre ein Missbrauch meiner Autorität und das würde ich nicht richtig finden.
Hat Ihre Berufswahl letztlich dazu geführt, dass Sie entweder ein zufriedenerer oder glücklicherer Mensch geworden sind?
Das weiß ich nicht. Also ich bin nicht, ich habe den Beruf nicht angestrebt, um glücklicher zu werden, glaube ich. Ich habe überlegt, was kann ich? Und das habe ich gemacht.
Soweit mein Gespräch mit Dr. Manfred Lütz. Wenn euch das Interview gefallen hat, schaut doch mal auf elementarfragen.4000herz.de vorbei. Da findet ihr weitere Episoden mit spannenden Gästen, wie zum Beispiel dem Astrophysiker Harald Lesch, dem Pianisten und Entertainer Chili Gonzales, der grünen Politikerin Claudia Roth oder dem ehemaligen Kaufhauserpresser Arno Funke alias Dagobert. Ich würde euch auch gerne noch um was bitten. Vorausgesetzt, euch gefallen meine Interviews bei den Elementarfragen, könnt ihr mich und mein Podcast-Label 4000 Hertz unterstützen. Die erste Möglichkeit ist natürlich das kostenlose Abonnieren unserer Podcasts auf unserer Webseite 4000herz.de mit TZ. Auf iTunes bzw. Apple Podcasts könnt ihr außerdem Bewertungen in Form von Sternchen und Rezensionen hinterlassen. Wenn ihr das macht, werden unsere Podcasts sichtbarer für andere potenzielle Hörerinnen und Hörer, was uns natürlich total weiterhelfen würde. Außerdem sind wir bei Spotify und Deezer zu finden. Hier freuen wir uns sehr, wenn ihr unsere Produktion kostenlos abonniert. Bei 4000 Hertz gibt es neben den Elementarfragen auch noch andere spannende Podcasts. Mein Kollege Christian Conradi erzählt zum Beispiel in den kommenden Episoden seines Podcasts Systemfehler von einer wirklich außergewöhnlichen Internetbekanntschaft.
Hallo. I don't know what to say. I don't know what to say to you right now. Everything I'm going to say to you right now, I'm at risk right now. My life itself is at risk.
Das ist Stephanie oder Stephanie. So nennt sie sich und so nenne ich sie. Aber das ist nicht ihr richtiger Name. Davon gehe ich zumindest aus. Wie sie wirklich heißt, keine Ahnung. Und ob ihr Leben tatsächlich in Gefahr ist, wahrscheinlich nicht. Das hoffe ich zumindest.
If I were lying to you, I wouldn't have been this serious. I'm really telling you the truth. I really need your help. I really need your help right now.
Was soll ich sagen? Es ist kompliziert zwischen uns.
Die gesamte Geschichte findet ihr schon bald unter systemfehler.4000hertz.de. Abonniert doch schon mal und hört auch in seine bereits veröffentlichten Episoden rein. Lime Green heißt übrigens das Musikstück, das ihr hier im Hintergrund hört. Es stammt von MB1 und ist auf Bandcamp kostenfrei unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Eine Produktion von 4000 Hertz.